Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, wie schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, dem Podcast für mehr Balance in besonderen Familien. Ich bin Isa und nehme euch hier in diesem Podcast mit in meine Welt, in unseren vierköpfigen Familienalltag. Hier geht's um Neurodivergenz. Unser Sohn hat eine Autismus- und ADHS-Diagnose. Es geht darum, als Mama trotz all dem Chaos und Stress die innere Balance zu halten oder zumindest sie wiederzufinden, das Leben zu genießen, mit Humor zu nehmen, aber eben auch ehrlich über Herausforderungen, Sorgen und Ängste zu sprechen. Was immer Thema ist und was mir total am Herzen liegt, ist, euch einfach zu zeigen, hey, wir sitzen alle im selben Boot. Und auch wenn es manchmal nicht so aussieht, ist unser Alltag im Großen und Ganzen doch auch ziemlich wunderschön. Auch wenn uns das Außen, Ärzte, Fremde, Freunde manchmal weismachen wollen, dass unser Leben mit Neurodivergenz ganz schön schwer ist. Ne? Puh, die Armen, das muss hart sein. Die Armen sind doch vielmehr die, die keine Ahnung haben, was für ein Schatz in neurodivergenten Köpfen verborgen ist. Und der Hi Baby Podcast ist unser Ort, wo wir uns miteinander verbinden, als Community spüren, dass wir nicht alleine sind, Kraft tanken, gute Laune kriegen und unser Familienleben gerade mit Neurodivergenz richtig durchrocken. Und das Leben gerade mit Neurodivergenz richtig durchzurocken geht nochmal einfacher, wenn man das Buch von Saskia Nichtsial, Ein Kopf voll Gold, gelesen hat. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können. Es ist ein wirklich wundervolles, tolles, kluges Buch. Ich habe es verschlungen. Ich habe dabei gelacht und auch ganz viel geweint, weil ich mich so verstanden gefühlt habe. Ich dachte wirklich, das bin ich die Person, die da gerade ihre Gefühle und ihren Weg von dem Verdacht zur Diagnose bis dahin dann das Gold auch in all dem zu sehen, ja, da durchzugehen. Die Autorin Saskia Nichtsial kennt ihr vielleicht auch mehr unter ihrem Instagram-Namen liniert.kariert. Ich folge ihr wirklich schon seit über 6 Jahren und sie war für mich damals eine ganz wichtige Wegbegleiterin auf der Suche nach einer Diagnose für unseren Sohn. Saskia ist selbst Autistin mit ADHS und einer Hochbegabung und 2 von ihren 3 Kindern haben ebenfalls eine Neurodivergenz. Und Saskia sagt auch immer total schön, ihre Kinder sind ihre Goldköpfe und das zeigt auch schon ganz schön, was sie in Neurodivergenz sieht. Es ist einfach ein super schöner, durchweg positiver Begriff und genau darüber quatschen wir heute. Wie können wir Eltern unsere neurodivergenten Kinder stärkenorientiert begleiten? Ich wünsche euch mit dem Interview eine aufschlussreiche, schöne Zeit. Und bevor wir reinstarten mit dem Interview, gibt's wie immer unseren gemeinsamen Check-in. Ich lade dich ein, dass du kurz mal gedanklich das Gedankenkarussell anhältst, mal pausierst, dir nochmal klar machst, so, hey, das ist jetzt gerade meine Zeit, ich gönne mir jetzt den Hi Baby Podcast, ich habe gerade Bock drauf, mir diese Folge anzuhören und komm mal kurz vom Außen in dein Inneres, fahr mal deine Klappen alle ein und fühl mal in dich rein, wie geht's dir im Moment, was für Emotionen, was für Gefühle sind gerade da. Welches Bedürfnis hast du vielleicht gerade präsent und was kannst du dir heute noch Gutes tun? Welche eine kleine Sache kannst du heute tun, die dir gut tut? Ich weiß, unser Alltag ist crazy und trubelig. Ich lade dich ein, mal kurz mit mir tief ein- und auszuatmen, also in den Bauch tief einzuatmen. Kurz die Luft anzuhalten und dann dir wirklich Zeit zu nehmen, alle Luft rauszulassen. Und du kannst nochmal einatmen dir vorstellen, wie du Freude und Leichtigkeit und Liebe einatmest, das in dir sammelst und dann all den Stress und die Sorgen und die Ängste, die atmest du einfach raus. Und dann kannst du dir gedanklich oder auch ganz in echt auf die Schulter klopfen, dir bewusst machen, wie krass du bist. Du hörst meinen Podcast, allein das ist schon Zeichen genug, dass du einen richtig anstrengenden Alltag haben musst. Mach dir das mal kurz bewusst, was du alles leistest, was du gibst und schätze dich wert. Du kannst so stolz auf dich sein. Und mit diesem Mindset kannst du jetzt ganz entspannt und bei dir in diese Podcast-Folge starten. Liebe Saskia, so, so schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Nimm uns doch mal so ein kleines bisschen mit in die Welt der Saskia und erzähl uns, wie war dein Morgen? Wie geht's dir gerade jetzt im Moment, wo wir diese Folge aufzeichnen?
Ich habe Kaffee, darum geht's mir sehr gut. Ich habe meinen Lieblingskaffee von meiner Lieblingsbäckerei gerade auf dem Rückweg geholt. Ich war nämlich tatsächlich heute Morgen schon in der Schule, nicht in meiner eigenen, in der ich beruflich tätig bin, sondern in der Schule meiner Kinder und hatte ein Elterngespräch, also mal auf der anderen Seite. Und da das sehr erleichternd und sehr positiv verlaufen ist, geht es mir dementsprechend gerade sehr gut.
Oh, sehr schön. Kann ich total nachvollziehen, was das immer mit einem macht, je nachdem, was man so für Feedback für die Kinder bekommt. Ich habe mir gedacht, ich starte mit einem Zitat von Jason von Jutta Senka von den Wochenendrebellen. Den hatte ich ja auch mal hier im Interview im Podcast zu meinem Autismus-Special. Jason ist ja auch Autist. Und ich hatte Jason vor ungefähr einem Jahr hier im Podcast interviewt und habe ihn dann irgendwie gefragt, so Jason, was möchtest du Eltern von autistischen Kindern sagen? Oder gibt es da was, was du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest oder so? Und die Antwort von Jason war, herzlichen Glückwunsch. Und ich war erstmal so total perplexed und überrascht und habe mich dann auch im Nachgang nochmal so gefragt, warum war ich eigentlich so überrascht über diese Antwort? Weil ich bin irgendwie von irgendwas Schwerem ausgegangen, ne? Von was, wo es so darum geht, hey Leute, eure Kinder sind trotzdem liebenswert und guckt, dass es denen gut geht. Ne? Also ich hatte gleich so dieses Vorurteil im Kopf, dieses Bedauern, diese traurige Miene, die Leichtigkeit ist irgendwie wie weggepustet, wenn man von Neurodivergenz oder gerade auch Autismus spricht. Und es ist einfach so ein gängiges Bild, das man im Kopf hat. Und ich denke, dein Ansatz mit dem Buch war auch, dem was entgegenzustellen, oder?
Ja, absolut. Ich musste selber gerade schmunzeln, weil ich diesmal als Lehrkraft letzte Woche ein Elterngespräch hatte. Das Erstgespräch nach gestellter Diagnose bei einem Kind und ich habe auch eingeleitet mit den Worten herzlichen Glückwunsch.
Ach, so schön.
cool. Ohne dabei, das finde ich schon ganz wichtig, ohne dabei abbügeln zu wollen, was das sehr wohl auch für Sorgen und Ängste mit sich bringt, denn auch die haben ihre Berechtigung und auch die müssen mal in den Raum gestellt werden dürfen und das ist eben auch der Spagat, den ich versucht habe in meinem Buch abzubilden, wobei ich eben glaube, dass dieses Sorgen haben, Angst vor der Zukunft haben, was bedeutet das jetzt? Kann mein Kind später überhaupt, ne? Also dieses ganze Karussell, was da losgeht, dann natürlich auch der wirklich anstrengende Weg, der schon hinter einem liegt, wenn man in Diagnostik war mit seinem Kind und eine Diagnose erhalten hat, ne? Das ist ja nicht Startpunkt. Das ist ganz oft ein Weg, der schon mit ganz vielen Reaktionen gepflastert war, mit ganz vielen Momenten, in denen man vielleicht doch eher sorgenvoll aufs Kind geschaut hat oder vielleicht auch mal defizitär und gesagt, hey, wieso ist das immer alles so anders als bei anderen Kindern und Familien? Und das darf alles einmal irgendwie da sein und muss auch unbedingt eine Möglichkeit finden, bearbeitet zu werden. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist recht deutlich da, auch gesellschaftlich, auch so im allgemeinen Blick auf Neurodivergenz ist diese Perspektive durchaus vorhanden. Und mir war wichtig, die andere Perspektive, die da ebenso drinsteckt, mal ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu holen. Denn bisher ist es ganz oft so, wie du sagst, wenn mal über positive Aspekte oder über den Schatz in solchen Dingen gesprochen wird, dann ist es oft ein, ja, na gut, aber trotzdem oder wenigstens kann man ja dann das und das ein bisschen oder lass uns das mal irgendwie halbwegs positiv einwickeln in irgendwas, damit es nicht ganz so dramatisch klingt. Und das ist es nicht, ne? Es ist einfach eine Gleichzeitigkeit von zwei Dingen. Ein Kopf, der einfach anders denkt, wahrnimmt und fühlt, als das so einer allgemeinen Erwartung entspricht, hat einfach auch ein besonderes Potenzial. Wenn ich nicht immer nur wiederhole, was andere schon gedacht haben oder nicht in der gleichen Spur denke, wie andere Menschen das tun, dann ist da ein wahnsinniges Potenzial, Dinge zu entdecken, die bisher vielleicht noch niemand entdeckt hat. Das bringt die Logik so mit sich an der Stelle. Und solche Dinge viel, viel mehr unter den Scheinwerfer zu stellen, Mut zu machen und auch Menschen, die neurodivergent sind, die Möglichkeit zu geben, eine neue Identität damit zu finden. Ne? Nicht nur dieses Anderssein, negatives Feedback bekommen, irgendwie immer das Gefühl haben, mein Weg besteht nur daraus, unter Anstrengung irgendwo reinzupassen, sondern auch zu sagen, hey, in dem, was dich ausmacht, steckt auch was ganz Positives, ein Eigenwert, ein ganz eigener Wert. Und es geht nicht darum, dich anzugleichen, sondern es geht darum, mit dir einen Weg zu finden, das anzunehmen, was ist, vielleicht an dem zu arbeiten, was du verändern möchtest, aber bei manchen Dingen auch ganz klar zu sagen, die will ich gar nicht weghaben, sondern mal gucken, hey, in welchem Kontext können die jetzt richtig toll und wertvoll sein?
Ja, und das ist auch so wertvoll, gerade für Eltern mit neurodivergenten Kindern, diesen Ansatz auch mal zu lesen. Und natürlich, ich weiß genau, was du meinst, ne, mit diesem, das Negative, das haben wir alle schon in uns, weil wir das schon mitgemacht haben. Gerade diese Frage, ne, wie du, das hast du auch alles, ich glaube, jede Mama, jeder Papa, der neurodivergentes Kind zu Hause hat, kann sich so reinfühlen in deinen Text, ne, wie du auch geschrieben hast, in der Krabbelgruppe und du guckst nach links und du guckst nach rechts und denkst so, hä, was mache ich falsch? Was ist das Problem mit mir? Und dieses negative Bild von außen, das ist so, ich hatte am Anfang wirklich gedacht, als es immer klarer wurde, ja, unser Sohn ist anders, unser Sohn hat eine schwerwiegende Störung, so ne, allein die Wörter, allein die Wortwahl. Ich habe gedacht, okay, scheiße, ne? Ich habe die Arschkarte im Leben gezogen mit meinem schwerst behinderten Kind, das eine Entwicklungsstörung global auf allen Ebenen hat, tiefgreifend. Scheiße, ne? So, du sitzt erstmal da und du bist so verzweifelt. Und wenn man dann so die Möglichkeit hat, so, ich glaube, das muss auch erstmal sacken. Ich glaube, das ist auch was so erstmal auch da ist und Raum hat und Zeit braucht. Aber du schreibst ja auch so schön, dass es am Anfang diesen negativen Blick darauf gab, wo man so gesagt hat, das wollen wir weghaben. Und dann ging es darum, wie kann man das jetzt therapieren, was für Hilfen kann man diesen Familien geben. Das ist ja auch alles wichtig. Ja, also ich bin so dankbar für die Frühförderung, die wir bekommen haben, für die Hilfen, die wir haben, für die Therapien, die unser Sohn bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist halt auch so wichtig, dann so ein Fenster aufzumachen und sagen, hey, guck mal, übrigens, da ist der Garten und da ist Sonne und da ist es richtig schön und richtig cool. Und du hast ja auch geschrieben, dass es jetzt diese Veränderung in diese Richtung gibt und man jetzt auch offener guckt und sagt, hey, es gibt ganz viele verschiedene Formen des Menschseins und es gibt nicht die eine richtige normale Form und die anderen sind einfach falsch und müssen halt dann da reingedrückt werden. Und das fand ich total spannend und vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Wo siehst du diese Entwicklung und hast du da ein paar Beispiele dafür?
Ich glaube, alle Menschen, die sich im Social-Media-Raum bewegen, können diese Entwicklung so ganz, ganz nah miterleben, weil einfach viele, auch erwachsene Menschen, sich jetzt einfach sehr selbstverständlich vor einen Bildschirm setzen und sagen, hi, ich bin Autistin, hallo, ich habe ADHS und einfach sehr nah aus diesem Alltag berichten. Also schon nicht mehr diese Hemmschwelle von, naja, vielleicht sage ich so ein, zwei Freunden, denen ich das mal so ganz im Vertrauen irgendwie leise flüster, in der Hoffnung, dass sie es gut aufnehmen, sondern die sich wirklich vor ein breites Publikum, wenn man so möchte, setzen und sagen, ja, das bin ich, das bin ich, das ist nicht nur ein Teil von mir, sondern das bin ich, das sage ich immer ganz oft, ne? Ich bin selbst Autistin und ich bin nicht ein Mensch, der irgendwo an sich dran geklebt Autismus hat oder bei dem Teile autistisch sind oder oh, jetzt ist gerade mein autistischer Gehirnpart am Start, sondern es ist ein, ich bin Autistin, alles was ich tue, alles was ich sage, alles was ich denke und fühle, alles was ich jeden Tag mit jedem Schritt bin, ist autistisch. Und an manchen Stellen sorgt das für Anstrengung, weil die Welt darauf nicht ausgelegt ist, der Rahmen nicht zu dem passt, wie mein Gehirn eben denkt und fühlt. Und an manchen Stellen denke ich, wie du es so schön gesagt hast am Anfang, herzlichen Glückwunsch, voll gut, dass mein Gehirn diese Art von Gedanken gerade hatte. Die hatte hier nämlich niemand, diesen Gedanken hatte hier nämlich gerade niemand anders. Und damit gehe ich an die Öffentlichkeit, damit gehen ganz viele andere Menschen an die Öffentlichkeit und sind damit, ob sie die Intention haben oder nicht, wichtige Vorbilder. Ganz viele, ich sag mal, berühmte Persönlichkeiten stehen jetzt deutlich offener zu ihrer Neurodivergenz. Wir sehen gerade ganz viele Beiträge von SchauspielerInnen, die von ihrer Legasthenie, von ihrer Dyspraxie, also der Daniel Radcliffe beispielsweise, ne, der Schauspieler von Harry Potter, der hat Dyspraxie, eine neurodivergente Form, die in der öffentlichen Wahrnehmung sehr unterrepräsentiert ist. Und der setzt sich hin und erzählt, wie ist das? Was hat das als Kind ausgemacht? Und dann kann man nämlich den nächsten Schluss ziehen. So viele Menschen, die wahnsinnig viel erreicht haben, die bekannt sind, die einen großen Einfluss haben, die vielleicht auch eine gewisse Anerkennung bekommen, sind neurodivergent. Und das stellt dann doch irgendwie die Frage, hey, vielleicht sind die nicht trotzdem oder irgendwie dahin gekommen, trotz der ganzen Widrigkeiten, wenn man das so framen möchte, sondern vielleicht sind sie da, weil sie neurodivergent sind und eben Dinge nicht immer auf die erwartete Art und Weise umsetzen, sondern weil da vielleicht Potenzial in ihnen geschlummert hat, dass sie auf verschiedensten Wege zum Glück, und da sind dann die Widrigkeiten vielleicht, nutzen konnten, ne? Auch wenn der Rahmen nicht immer gepasst hat. Und da zum Beispiel merke ich eine deutliche Bewegung. Ich merke es im Austausch mit Fachpersonen. Für mein Buch war ich mit diversen Fachpersonen im Austausch, weil mir ganz wichtig war, dass da wirklich ein fundierter wissenschaftlicher Ansatz auch drin ist, ne? So ein Spagat aus eigener Erfahrung, ganz praktische Alltagstipps, mein Einblick aus Schule, das ist mein Expertinnentum, aber auch die Expertise von Menschen, die Diagnosen stellen, zum Beispiel damit reinzubringen. Und es war so ein schönes Gefühl zu erleben, dass wirklich auch dort schon diese Gedanken viel mehr Einzug finden. Ich würde sagen, dezent ausgedrückt, ist da Luft nach oben, ja. Gerade was so weibliche Diagnostik beispielsweise angeht. Aber gerade die Fachprüferin meines Buches, das war mir ganz wichtig, eben, dass das gegengeprüft wird, war in diesem Prozess schon wahnsinnig weit und hat ganz anders auf all das geguckt, was vielleicht vor 20 Jahren noch so war. Ne? Und da merkt man das, ich merke es im Austausch mit Familien, dass so ganz langsam diese Dinge einziehen. Und auch im Kontext Schule, das ist natürlich das, wo ich es am meisten erlebe, merke ich auch, dass Lehrkräfte zum Beispiel meine Impulse, aber auch viele andere annehmen und einfach sagen, oh, so habe ich das noch nie gesehen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das nehme ich mal mit. Und jede Lehrkraft, die nur diesen einen Gedanken hatte, wird am nächsten Tag mit einem anderen Blick in ihr Klassenzimmer gehen. Und das ist so ein wichtiger erster Schritt. Und da passiert, meine Wahrnehmung, gerade ganz, ganz viel.
Ja, das ist so wertvoll. Also es war tatsächlich auch für mich einer der größten Gamechanger für meine mentale Gesundheit. Erwachsene neurodivergente Menschen auf Instagram konkret zu finden, denen zu folgen und dann zu merken so, hä? Wow, okay, die sind ja ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft, wie die arbeitet, wie die hat einen erfolgreichen Instagram-Account, wie die kriegt es irgendwie hin, cool auszusehen und adäquat angekleidet zu sein, ne? Weil du bist halt am Anfang so in komplettes Neuland geworfen und erstmal hast du nur diese ganzen negativen Begriffe um dich herum. Und das ist auch für mich als Mama, jetzt einfach mal gesprochen, so wertvoll gewesen, diesen Input auch für mich zu bekommen. Und hat mich so sehr beruhigt, weil ich dachte, hey, wow, das ist alles möglich. Natürlich, jeder Mensch ist total individuell. Man muss auch immer gucken, was wird aus meinem Sohn, ne? Was wird aus anderen Kindern. Das ist ganz klar. Aber es gibt halt einfach so eine Bandbreite, die man plötzlich erkennt. Hast du denn von Anfang an das Gold in der Neurodivergenz gesehen oder war das bei dir auch ein Prozess und ein Weg dorthin?
Ich glaube beides. Als bei meinen Kindern die Neurodivergenz festgestellt wurde und auch bei mir, ich war ein Stückchen weiter davor dran. Der Prozess, wie das so ins Rollen kam, lief irgendwie immer ein bisschen parallel, aber meine Diagnosen standen dann letztendlich früher. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich schon zum Beispiel relativ lange Lehrkraft und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie begriffen, wie defizitorientiert so Schule und auch Gesellschaft, auch Berufskontext ist. Auch unabhängig vom Thema Neurodivergenz oder neurotypisch. Und war da schon auf so einem Weg, so Fehlerbrille abzunehmen und zu sagen, hey, ich kann ja kindliches Verhalten so und so betrachten. Ich kann offen dafür sein und sagen, wahrscheinlich geht es hier gerade gar nicht um mich. Wahrscheinlich werde gerade gar nicht ich angegriffen und das Kind möchte mir was mitteilen. Und diesen Kanal, den es da wählt, ist einfach irgendwie gerade der bestmögliche Weg. Und da können wir mal ansetzen. Oder ich kann von vornherein mich angegriffen fühlen und sagen, was ist das jetzt schon wieder für eine Provokation? Ne? Da muss ich jetzt aber mit Strafe reagieren, wie auch immer. Und auf dem Weg war ich schon. Und ich glaube, ich vielleicht auch ein Teil meiner Neurodivergenz irgendwie schon als kleines Kind immer drauf gepolt, was Gutes zu sehen. Mir wurde ganz oft Naivität und dieser ach, unverbesserlicher Optimismus und so, du wirst schon noch sehen, ne? Und so ist das Leben einfach nicht. Und ja, an manchen Stellen hat das mal wehgetan oder bin ich mal gegen eine Wand gelaufen, klar. Aber an ganz vielen Stellen auch nicht. Also es ist vielleicht ein Teil meines Settings, ein Teil meiner Art, Dinge eben auch positiv wahrzunehmen in einem Kontext, wo andere das vielleicht nicht tun würden. Dann war ich als Lehrkraft schon auf diesem Weg und darum hatte ich schon eine Idee, auch in meinem, ich habe dann eine eigene Therapie angefangen, als dann die Diagnosen standen. Ich war in einer ADHS-Gruppentherapie, also ich bin Autistin mit ADHS. Das war sehr wertvoll. Ich habe eine Ergotherapie gemacht. Ich habe gleichzeitig auch eine Form einer Psychotherapie gemacht, um das Selbstbild, das bei neurodivergenten Menschen, gerade spät erkannten neurodivergenten Menschen, ganz oft irgendwo im Keller wohnt, um das zu bearbeiten. Also ich war selber schon so ein bisschen auf diesem Weg, plus meine Berufshaltung, plus um die Art zu denken und habe, glaube ich, schon immer so ein bisschen beides gesehen. Aber trotzdem ist man dann Mama und mir ging es so, wie ich in dem Buch beschreibe und wie du ja eben auch nochmal gesagt hast, die ersten Male ist mir natürlich das Ganze, ist mir das Anderssein nicht positiv aufgefallen. Ne? Also ich habe nicht, ich hatte nicht diese Schlussfolgerung von, mein Kind macht es schlichtweg erstmal einfach anders als alle anderen Kinder, die ich hier so sehe. Da hatte ich aber nicht die Überlegung, deswegen ist mein Kind, also die Überlegung war sofort, dann ist das bei meinem Kind wahrscheinlich nicht richtig. Oder was habe ich falsch gemacht? Oder warum kann mein Kind das nicht? Also da war ich definitiv eher in diesem Defizitorientierten. Und dann kriegst du die Diagnose oder die Diagnosen und dann kommt irgendwie eine Erleichterung, weil du kriegst natürlich eine Antwort und eine Antwort ist schon irgendwie erstmal was Klares. Und da war eine Erleichterung da, dass das so passiert ist, das schreibe ich ja auch. Und gleichzeitig war dann doch dieses, so, und jetzt? Was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Ist das was Gutes? Wird mein Kind jemals das? Müssen wir das wegkriegen? Dann waren meine Kinder zum Zeitpunkt der Diagnose auch schon in Schule. Das ist ja nochmal ein Setting, das vielleicht besonders herausfordernd ist für neurodivergente Kinder. Und dann kriegt man da natürlich auch schon mal so ein bisschen Feedback und denkt sich, naja gut, da passt es irgendwie auch und nicht so optimal. Da müssen wir jetzt gucken, was gleichen wir an. Und immer diese Balance zu halten aus, hey, in dem Kontext, guck mal, wie weit du mit diesem Rahmen dich arrangieren kannst. Und in einem anderen Kontext dann aber zu sagen, so, und jetzt gucken wir nach einem Rahmen, der zu dir passt und dich positiv unterstützt und wo es nicht darum geht, reinzupassen. Und diese Balance ist bis heute ein Prozess, zu gucken, wo sind Stärken und gerade in so ganz besonders kräftezehrenden Phasen, die es einfach auch gibt, machen wir uns nichts vor, wo man abends wirklich nur noch im Bett liegt, an die Decke starrt und einfach leer ist von all dem, was man begleitet und gegeben hat. Da muss ich mich manchmal auch sehr bewusst zurückhören und sagen, hey, denk an deine eigene Biografie, denk an all diese Sachen, die du mittlerweile weißt. Morgen ist ein neuer Tag und da ist ein Weg und da ist Potenzial. Die Momente gibt es natürlich auch.
Es war mir auch einfach nochmal wichtig, das nochmal zu erklären, dass es ein Weg ist und ein Prozess. Weil vielleicht hören jetzt hier auch Eltern zu, die jetzt gerade in der Diagnosefindung sind oder ganz frisch diagnostizierte Kinder haben und sich so denken, wow, wie kann man denn jetzt dieses ganze Gold sehen und ich bin einfach nur fertig und bin ich jetzt eine noch schlechtere Mama, weil ich jetzt mein Kind vor allem defizitär sehe? Weil wir haben ja eh schon so viele Selbstzweifel, ne? Wir haben ja eh schon so viel auf der Schippe und machen uns ständig Gedanken und Sorgen, wenn man dann auch noch die Sorge hat, dass man jetzt nicht sofort das Gold erkennt. Ich glaube, das darf auch ein Weg sein, oder?
Unbedingt. Und an der Stelle kann ich echt nur empfehlen, lest Kinderbücher oder guckt euch Kindersendungen an. Nicht alle, also da ist ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Qualitätsrange. Aber tatsächlich, auch als wir die Diagnosen erhalten haben, und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon einiges, ne? Für mich war das jetzt nicht komplettes Neuland und trotzdem war das erstmal ein Uff und mit jeder Menge Gefühlen verbunden. Und dann gab es einmal diesen Wunsch, okay, ich möchte mich natürlich belesen, ich möchte mich fachlich da irgendwie reinfuchsen, ich möchte einfach wissen. Wissen ist nämlich wirklich ein wichtiger Punkt. Je mehr ich weiß, je mehr ich verstehe, umso passgenauer kann ich agieren, umso ruhiger kann ich an die Sache rangehen, ne? Weil ich einfach zu bestimmten Dingen einfach sehr fundierte Antworten habe und nicht so in der Luft hänge. Also Wissen ist schon ein guter Punkt und gleichzeitig wollte ich irgendwie in den Arm genommen werden und das am Kinderbücher geschafft. Es gibt wirklich mittlerweile echt viele gute Kinderbücher und teils auch gute Kindersendungen. Zum Beispiel gibt es über den Autismusbereich einen Beitrag bei der Sendung mit der Maus, der einfach einem autistischen Mädchen, was ich ganz toll finde, dass es ein Mädchen ist, folgt und an manchen Stellen sagt, hey, da braucht dieses Kind Unterstützung und das sagt sie dann auch. Aber schau mal, was die so in dem Kontext dann plötzlich für tolle Ideen hat, für eine Stärke hat, für Wissen hat. Und wenn Dinge für Kinder gemacht sind und wenn sie gut gemacht sind, dann schaffen die genau diesen Spagat, den man so braucht. Die wichtigsten Informationen ganz simpel und schön präsentiert und erklärt und gleichzeitig aber auch so diese emotionale Komponente aus, ja, da gibt es Dinge, da braucht man Unterstützung, wer braucht es nicht mal, ne? Wer braucht eben nicht Unterstützung und das ist völlig okay, aber auf der anderen Seite auch dieses, und es ist ganz in Ordnung so, wie es ist und es ist gut so, wie es ist und es gibt ganz viel Potenzial in diesen Dingen und sich sowas anzuschauen, ist einerseits eine tolle Möglichkeit, auch um mit seinem Kind ins Gespräch zu kommen. Denn die Schwierigkeit ist ja auch, wenn man selber noch gar nicht so auf dieser, naja, da steckt ja Potenzial, naja, wird schon alles gut. Wenn man da noch nicht ist, das seinem Kind positiv oder wenigstens neutral zu erklären, ist eine Riesenherausforderung. Ja. Ne? Wenn man selber noch so im Defizitorientierten hängt und damit auch groß geworden ist, ne? Dann merken die sofort, wenn man da so rumdruckst. Ne? Ja. So, also ja, in so Kinderbüchern, ne, hat man dann eine wahnsinnig gute Möglichkeit, das so ein bisschen als Vermittlergegenstand einzusetzen und zu sagen, wir lesen das mal zusammen und darüber entstehen vielleicht schöne Gespräche. Oder ich habe einfach eine Möglichkeit, das zu erklären mit Worten, die schon geschrieben wurden. Oder man guckt sich eben eine Sendung an. Nicht alle Kinder haben Bezug zu Geschichten und solchen Dingen. Gucken einfach lieber eine Sendung, eine Wissenssendung dazu. Und auch die werden zunehmend positiver, finde ich, wo einfach Kinder aus ihrem Alltag erzählen. Und das war was mich dann sehr gepampert hat und so ein bisschen mehr in die Goldrichtung auch nochmal geschubst hat.
Ach, schön. Jetzt hast du vorhin auch schon das Thema Selbstwertgefühl angesprochen und ich glaube, das ist auch generell, einfach aufgrund dessen, was wir gerade auch alles angesprochen haben, es ist eine sehr große Baustelle, vor allem bei neurodivergenten Kindern. Vielleicht kannst du nochmal so in deinen eigenen Worten nochmal erklären, warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, neurodivergente Kinder stärkenorientiert zu begleiten?
Da ganz besonders wichtig, weil auf der anderen Seite schon leider so viel in der Waagschale liegt, ne? Und das kann man sich, glaube ich, sehr leicht erklären, wenn ich schon als Mutter oder als Papa oder als sonst wie begleitende Person, die ja sehr nah dran ist und dieses Kind sehr, sehr lieb hat und nur dieses, das Beste für dieses Kind möchte, wenn ich schon da sitze und immer denke, ist das richtig so? Müssen wir nicht eigentlich vielleicht auch in der Öffentlichkeit in Stress geraten, wenn mein Kind sich eben nicht so verhält, wie das die Menschen in dem Öffentlichkeitsraum erwarten, dann kriegt man da vielleicht Feedback. Mir ist es, da bin ich ganz ehrlich, immer mal wieder am Anfang passiert, dass ich er versucht habe, es den anderen Eltern oder den anderen Menschen im öffentlichen Raum recht zu machen und mich entweder für mein Kind zu entschuldigen, es zu erklären oder mein Kind irgendwie in Anführungsstrichen in den Griff zu kriegen. Das ist mir am Anfang definitiv passiert. Ne? Einerseits, weil ich noch nicht so viel wusste und der Mut vielleicht hier und da ein bisschen gefehlt hat, die Stärke hier und da gefehlt hat. Und wenn ich schon als Mensch, der ja ganz nah dran ist und eigentlich wirklich nur das Allerbeste möchte, in solchen Gedanken hänge, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was Kindern begegnet von Menschen, die nicht so nah dran sind und die das einfach nur beobachten und dann so ihre Kommentare raushauen. Ne? Es gibt eine Studie aus den Staaten, die Kinder beobachtet hat, eine ziemlich große Menge an Kindern beobachtet hat, die entweder ADHS-Symptome zeigen, aber noch nicht diagnostiziert sind, aber eben in diesem Verhaltensspektrum liegen oder eben wirklich auch schon diagnostiziert waren. Und hat das verglichen mit einer Vergleichsgruppe, die diese Symptome nicht gezeigt haben, also im klassischen Sinne neurotypisch sind. Und man hat festgestellt, dass bis zum 10. Lebensjahr, manchmal steht bis zum 12., aber letztendlich spielen diese 2 Jahre dann auch keine so große Rolle, sagen wir mal bis zum 10. Lebensjahr, diese Kinder 20.000 mehr negative Kommentare bekommen als die Vergleichsgruppe.
Ach, wie schrecklich.
Und das ist eine Zahl. Es ging dabei auch nicht um um so hochtrabende Kommentare, ne, wo man irgendwie einen riesen Anschiss für irgendwas kriegt oder einen riesen Gepolter losgeht. Es ging um jegliches Feedback, also auch ein Augenrollen, ein oh, jetzt sei doch mal leise oder setz dich mal ordentlich hin oder ne, in der Bahn, jetzt turn nicht so rum, wie auch immer. Ne? Also wirklich auch das, was einem selbst als Eltern bei all den besten Intentionen ja einfach schnell im laufenden Alltag passiert und was auch mir passiert ist und auch bis heute passiert. Ne?
Wir sind auch nur Menschen, oder?
Genau, und ja. Habe ja auch meine Biografie und bin eben nicht unbedingt in so einem zugewandten Setting groß geworden. Und wenn man das weiß, und das ist nur ein Mittelwert, den man so beobachten konnte, wenn man das weiß, kann man sich ungefähr vorstellen, wo das Selbstbild von diesen Kindern hängt. Und dann beobachten die dann zusätzlich natürlich auch noch selber, ziehen ihre eigenen Schlüsse. Das heißt, die müssen einfach gegen ganz andere Dinge ankämpfen, um irgendwie ihr Selbstwertgefühl zu schützen, als Kinder, die dieses Feedback so nicht bekommen. Und darum ist mir unglaublich wichtig, einmal, dass man das versteht und einfach eine Sensibilität dafür entwickelt, das ist schon der allererste Schritt, eine Sensibilität dafür entwickeln, wie schnell wir eigentlich in diesem Sendemodus sind, ne? Als Lehrkraft, als Eltern und wie viel auch in der Masse diese ganzen kleinen Kommentare ausrichten. Wie gesagt, wir werden nicht schaffen, dass wir das ganz unterbinden. Es wird passieren, da muss man milde mit sich sein, aber das einfach sensibel im Blick zu behalten. Und gleichzeitig auch so diese Haltung zu haben, hey, all das passiert hier nicht mit Absicht. Hier ist nicht die Absicht, mich zu ärgern, mich zu untergraben, weiß ich nicht, meine Nerven zu strapazieren, bewusst in irgendwelche Kämpfe zu gehen. Das Kind hat gerade irgendeine Aufgabe, ein Bedürfnis, mit irgendwas hat es gerade zu tun und versucht, das in den Griff zu kriegen. Und wenn ich damit rangehe, dann habe ich, glaube ich, schon mal den richtigen Filter, um ja. zu stärken. Und dann, und das ist wirklich etwas, was mir immer wieder sehr hilft, auch diesen Goldanteil gut im Blick zu behalten, schafft regelmäßig einen Rahmen, in dem sich das Kind als wertvoll erleben kann. Das kann eine Sportart sein, in der man, ich bringe mal das Beispiel von dem Kind, ein autistisches Kind, das einfach wahnsinnig unter so motorischer Anspannung stand, ne, die ganze Zeit. Und das ist im Schulkontext ganz, ganz schwierig. Das sorgt für Impulsivität oder für plötzliche Bewegungen und Handlungen, die vielleicht nicht so schön für andere sind. Das hat für Probleme im Schreiblernprozess gesorgt. Ne? Also war da in einem Rahmen, wo das sehr defizitär zutage getreten ist. Das gleiche Kind hat irgendwann angefangen mit Kampfsport. Und was ist im Kampfsport richtig, richtig gut?
Spannung,
genau.
Anspannung.
Spannung.
Ja.
Und das Kind hat das so gut gemacht und so stolz, ne, Urkunden von Wettkämpfen präsentiert, so stolz erzählt, wenn da ein neuer Gürtel war. Das war jetzt nicht so oft, das machen die irgendwie einmal im Jahr.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr so genau. Aber das war so ein stolzer Moment. Und das, also erlebe ich auch bei meinen eigenen Kindern, wenn die sich in so einem Rahmen bewegen, wo das, was sie eben auch positiv ausmacht oder ihre Neurodivergenz positiv mit sich bringt, da als Mutter zu stehen und zu sagen, hey, jemand, das eigene Kind so gelöst zu sehen, so in seiner Stärke zu sehen, das sind so Momente, die brennen sich wahnsinnig tief ein. Und darum ein bisschen Energie darauf verwenden, zu gucken, okay, in welchem dieser Kontexte sehe ich mein Kind? Das muss nicht Sport sein, das kann Musik sein, das kann der kreative Basteltisch zu Hause sein, an dem sie sich komplett selber austoben können. Das kann ein Streitschlichteramt an Schulen sein. Wo zum Beispiel Kinder mit ADHS so ihrem Gerechtigkeitssinn einen guten Kanal geben können. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir einfach die eine Waagschale, die da ist und die wir auch nicht wegkriegen, weil Gesellschaft leider noch nicht an dem Punkt ist, das immer so positiv zu betrachten, dass wir so oft es geht, so häufig es geht, ganz viel in die andere Waagschale packen. Als Lehrkräfte, als Eltern, ne, damit möglichst viel Balance entsteht und diese Kinder die Chance haben, einen guten Bezug auch zu ihrer Diagnose aufzubauen.
Da habe ich gleich mehrere Anschlussfragen, aber die erste war noch in Bezug auf dieses generell, diese negativen Erfahrungen, die Kinder im Alltag machen. Da habe ich jetzt ganz oft auch das Feedback bekommen, das kriegt doch das Kind eh nicht mit. Das fällt doch dem Kind eh nicht auf. Hat das Kind jetzt gerade irgendwie ja, gezeigt, dass ihm das jetzt gerade aufgefallen ist? Nö, ne? Also warum echauffierst du dich da jetzt so? Und das ist sowas, was ich jetzt öfter schon gehört habe, dass den Kindern unterstellt wird, vielleicht, also besonders eben auch autistischen Kindern, die vielleicht öfters mal so wirken, als wären sie in ihrer eigenen Welt. Das ist aber oft was ich dann einfach so höre, wo man dann davon ausgeht, man kann einfach vor dem Kind, über das Kind reden, weil kriegt es doch gerade eh nicht mit, ne? Der macht doch gerade was völlig anderes, der ist doch gerade ganz woanders. Was sagst du da dazu?
Du hast ja gerade das Thema Autismus an der Stelle angesprochen und ich musste sofort schmunzeln, weil jeder Mensch, der autistische Kinder begleitet, weiß, wie die aussehen, wenn die so zuhören oder weiß, wie die Mimik so sein kann, wenn sie zuhören, nämlich sehr teilnahmslos, wenn man es so einkategorisieren möchte. Ne? Die haben keine krassen, die gehen da nicht komplett mit. Wie gesagt, ich erlebe das auch so in Elterngesprächen, die wir mit den Kindern zusammenführen, ne? So in Lernentwicklungsgesprächen. Da ist, da kann man das nicht im neurotypisch ins Gesicht reinlesen. Ne? Und trotzdem, gerade diese Kinder, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Antennen die ganze Zeit überstark auf Empfang sind. Ne? Das ist ja teilweise auch das, was es im Schulalltag so schwer macht. Ne? Diese übergroßen Antennen, denen so schwer fällt zu filtern und ne, auf die das alles so einprasselt. Natürlich kriegen die das mit. Ob sie es einordnen können, ob sie immer verstehen, was da gesprochen wird, ob sie irgendwie einen Andockpunkt für diese Inhalte haben, das ist ein anderes Thema, aber natürlich kriegen die das mit und das war was ich auch ganz doll begreifen musste und deswegen habe ich das auch ganz ehrlich ins Buch geschrieben, weil ich denke, dass uns Eltern das immer mal passiert ist, dass wir irgendwie vor dem Kind gesprochen haben. Muss ja nicht immer sofort super negativ gewesen sein, aber vielleicht schon mal sowas angesprochen haben. Und weil vielleicht einfach auch gar nicht der Gedanke da ist, na, das Kind spielt doch da, das kriegt das doch jetzt gar nicht mit. Aber diese Kinder kriegen so, so viel mit. Kinder allgemein, würde ich sagen. Die sind ja einfach wahnsinnig darauf von der Evolution aus so gemacht, dass die diese ganzen Nuancen mitkriegen, dass die genau beobachten, genau hinhören, genau schauen. Das ist Teil unseres Menschseins und diese Kinder vielleicht sogar noch mal ein Tickchen mehr. Und das bekommen die unbedingt mit. Und da muss man ganz, ganz, ganz sensibel sein. Wenn das mal so ist, dass man vor dem Kind Dinge bespricht oder mit dem Kind in einem Setting ist, wo man gemeinsam Dinge bespricht, gut im Blick zu behalten, das aufzuarbeiten, das gut zu erklären, damit Kinder das, was gesagt wird, da einordnen. Aber das kann ich sowohl als Lehrkraft als auch als Mutter als auch als neurodivergenter Mensch sagen, doch, das kriegen die alles sehr, sehr, sehr genau mit. Vielleicht viel genauer als andere. Da muss man unbedingt aufpassen.
Ja, weil das finde ich auch immer so ein schwerer Kontrapunkt, ne? Wenn man damit dann so konfrontiert wird, ist man oft erstmal so, ja doch, ich glaube schon, ne? Aber man kann es halt nicht messen. Aber finde ich jetzt gerade auch nochmal hilfreich, was du da jetzt gesagt hast, weil du hast da nochmal einen ganz anderen Background.
Und selbst wenn wir das nicht genau sagen könnten quasi, würde ich immer gucken, was, also wenn ich vor der Entscheidung stehe, erzähle ich das jetzt hier vor dem Kind, weil ich nicht so genau weiß, kriegt es das mit oder nicht, kann ich ja nicht so genau messen, dann ist der, um es mal ganz drastisch auszudrücken, der Schaden, den ich anrichte, wenn es das doch mitkriegt, deutlich höher als zu sagen, hey, es kostet mich doch jetzt nichts, dieses vielleicht wichtige Ding, was ich mitteilen möchte. Ich habe ja auch ein Recht auf Austausch und ich brauche auch die Möglichkeit, über mein Kind zu sprechen und auch mal sagen zu dürfen, hey, da weiß ich gerade nicht weiter oder ich brauche da dringend mal, oh, ich muss mich mal abladen. Das ist auch Teil der Psychohygiene, wenn man neurodivergente Kinder begleitet, auch mal sagen zu dürfen, oh Mensch, das war eine richtige Murkswoche, ne? Das war richtig, ich muss das auch mal abladen dürfen.
Schön ausgedrückt.
Und, ja, und das ist ja völlig okay, aber es kostet mich überhaupt nichts, das auf einen Moment zu vertagen, wo das Kind vielleicht nicht dabei ist, einen Raum weiterzugehen oder das eben auf später zu vertagen, am Abend, wenn das Kind schläft. Wie auch immer das in der Situation passt.
Sich das einfach
passt,
auch bewusst,
ne?
zu machen,
genau,
dass das Kind
weil,
das eben vielleicht doch mitkriegen könnte.
Genau, mich kostet es überhaupt nichts, das dann zu machen. Ne? Vielleicht ein bisschen Geduld, weil ich es halt nicht in dem Moment sofort teilen kann. Muss ich halt einen Moment warten. Aber die andere Seite würde, also ne, die kann ganz schön viel anrichten.
Jetzt
kann ich tatsächlich als neurodivergentes Kind sozusagen, das ich mal war, sagen, doch, das kommt ganz doll an.
Jetzt haben wir auch schon viel darüber gesprochen, wie wir neurodivergente Kinder stärken können. Du hast schon das Beispiel genannt, mit Vorbildern zu arbeiten. Ich finde, Vorbilder können ja auch Medien sein. Also ich finde es auch lustig, seitdem ich so diese neurodivergente Schablone in meinem Kopf habe, habe ich auch bei ganz vielen KinderbuchheldInnen oft das Gefühl, das ist doch eigentlich ein neurodivergenter Mensch, der da hier gerade irgendwie Protagonist oder Protagonistin ist. Also ich glaube, da kann man einfach schon viel ganz alltäglich aufbauen und zu dem Kind sagen, ach ja, übrigens hier, der oder die ist Autistin, macht super coole Musik, hör dir das doch mal an. Einfach irgendwie so, fand ich, ist schon mal ein sehr guter Punkt. Dann da zu gucken, die Themen, die vielleicht eher auch defizitär betrachtet werden, wie ein Kind mit starker Anspannung zum Boxen zu schicken. Bei mir ist es tatsächlich auch oft so ein Prozess oder etwas, das schwierig ist. Ich finde auch gerade bei Kindern, zu denen man vielleicht nicht so einen einfachen Zugang hat, weil sie eventuell nonverbal sind, weil sie sehr teilnahmslos erstmal im Sozialverhalten wirken, dass man zu denen nicht so den Draht hat. Und ich glaube, vielen Eltern fällt es auch schwierig, wirklich zu sagen, Mensch, was kann denn mein Kind gut? So schrecklich diese Frage ist. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das vor allem auch noch bei jüngeren Kindern da ist. Und vielleicht hast du da ein paar Tipps, weil ich fand, das hast du im Buch auch ganz gut nochmal beschrieben, was es denn alles für Stärken geben kann oder wo man hingucken könnte. Weil ich glaube, stärken wollen wir alle unsere Kinder. Und dieses eine Ding zu finden, in dem sie jetzt richtig brillieren können, ich glaube, das ist für viele ganz, ganz schwierig.
Vor allen Dingen dann, wenn wir sehr klischeehafte Vorstellungen davon haben, gerade so ältere mediale Darstellungen von neurodivergenten Menschen, wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Rain Man-Film denke, ne, wo da der autistische Bruder, der nicht ganz nonverbal ist, aber auf jeden Fall eben nicht den gängigen Erwartungen entsprechend sich verbal verhält, dann haben wir so dieses, an ganz vielen Stellen irgendwie, doch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, aber in diesem einen Ding, dann fallen die Zahnstocher runter und er weiß sofort, wie viele das sind, ne? Ja. Und wenn ich dieses Bild so habe, was ist diese eine super Fähigkeit meines Kindes? Was ist dieses eine Ding? Ich werf mal Zahnstocher auf den Boden und guck mal, vielleicht kann es das ja direkt zählen oder sieht auf einen Blick, wie viel das ist. Ne? Also man muss sich unbedingt von diesen Klischeevorstellungen und auch von diesem, weiß ich nicht, Scheinwerfer, wow, oh mein Gott, Moment, hier ist jetzt die eine
Inselbegabung oder so.
Genau.
Ja.
hier tritt sie zutage. Ich glaube, von diesem Moment muss man sich verabschieden und auch von diesem Klischee-Denken. Ne? Also, und dass es auch was ganz, ganz Besonderes ist. Es kann was wahnsinnig Alltägliches sein, dass da plötzlich als, wenn man so salopp möchte, Talent zutage tritt. Und da stecken zwei Dinge drin. Das eine ist, wenn's, weil du gerade auch angesprochen hast, wenn Kinder sich vielleicht sehr teilnahmslos, wenn man es so einordnen möchte, verhalten oder eben gar nicht so viel Feedback geben, gar nicht so auch die eigene Freude neurotypisch nach außen bringen, wenn sie selbst was finden, ne, was ihnen total Spaß macht. Man ist so ein bisschen gezwungen, als Eltern eines neurodivergenten Kindes diese neurotypische Brille, die muss man so wegpacken. Und sich einfach einlassen. Ich glaube, einlassen auf das Kind ist an ganz, ganz, ganz vielen Stellen ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel. Einlassen auf die eigene Love Language. Das Thema hatten wir hier zu Hause gerade wieder sehr.
Schön.
Weil ja, es wird vielleicht nicht gekuschelt. Es wird nicht in die Augen geguckt. Es gibt keine Freudentänze bei einem wahnsinnig tollen Geschenk. Es gibt vielleicht noch nicht mal einen kleinen Mundwinkel nach oben bei einem wahnsinnig tollen Geschenk. Aber diese Kinder kommunizieren und sie kommunizieren, meine Erfahrung, ebenso detailreich wie klassisch neurotypisch verbale Kinder. Es sieht nur einfach nicht so aus, wie das die neurotypische Brille uns so vorgaukeln möchte. Ne? Ein mit den Fingern schnipsen, wenn ich das Geschenk auspacke und mich wahnsinnig freue, kann eben ein Ausdruck wahnsinniger Freude sein. Ne? Oder über die Beine so streichen mit der Hand, ne? Weil diese Anspannung, diese Freude da ist und irgendwo hin muss. Mit den Augen zwinkern kann sowas sein. Doch ein kurzer Blick Richtung schenkende Person kann eine riesen Zuneigungsbekundung sein. Sich sofort ein Ding schnappen und ganz lang damit beschäftigen, ist auch ein Ausdruck von Freude, ne? Ohne dass ich da klatschend drumherum gehüpft bin um diesen Gegenstand. Ne? Also
und der Person in die Arme gefallen bin und Danke und so, ne, gesagt habe.
Klar, irgendwo darf man auch einen kurzen Moment Trauer haben als Elternteil, wenn eben diese Dinge einen vielleicht nie so erreichen werden, wie man das so neurotypisch irgendwie kennt, ne? Wenn diese Umarmung so vielleicht nie stattfinden wird. Das ist auch ein bisschen Trauer, sich von so einem Bild zu verabschieden. Und das darf auch sein. Und gleichzeitig dann sagen, gut, dann lasse ich mich ein auf das, was ist. Und wenn wir da sind, dann finde ich, kann man unfassbar viel beobachten. Zuneigungsbekundung, die Art der Kommunikation, auch die Art der Beschäftigungen. Ne? Eigentlich sehe ich sehr schnell oder sehe ich, wenn ich mich einlasse, doch immer wieder, was macht meinem Kind Freude? Es geht eben da nicht darum, dass das jetzt World Champion im Boxen und Kampfsport und weiß ich nicht Sport wird oder dass es ein Instrument unfassbar virtuos beherrscht und nach allen Regeln der Kunst. Das kann sein, dass eine wahnsinnige Freude in irgendeinem Kartenspiel entsteht und dann ist das das Talent und dann ist es dieses Kartenspiel. Auch in einem Computerspiel kann ein Talent stecken, ne? Und können Fähigkeiten zutage treten oder auch geübt werden, manchmal je nachdem. Mode, sich mit einfach mit sowas Banalem, Oberflächlichem zu beschäftigen wie Mode, weil Mode auch ein Gefühlsausdruck sein kann. Gerade für autistische, gerade für autistische Kinder erlebe ich ganz, ganz oft. Und da dann zu sagen, ne, so was wir vielleicht in unserer Kindheit gehört haben, sag mal, wie läufst du denn rum? Ja. Sondern zu sagen, oh wow, viele Farben oder spannende Farben oder irgendwie
spannende. Ne, darauf.
Ja, also ja, oder nee, man muss es ja auch nicht mal kommentieren, aber da zu entdecken, da ist ein Interesse und da ist ein ganz eigenes Talent dafür. Mhm. Und jetzt wirklich an der Stelle mal aus dem Nähkästchen geplaudert, eins meiner Kinder hat Mode als wahnsinnige Ausdrucksform. Und da kommen die abenteuerlichsten Konstruktionen bei raus und Kombinationen.
Wie cool.
Und da war es schon, da bin ich ganz ehrlich, ein Weg zu sagen, gut, ja, nee, klar.
Gehen wir jetzt so vor die Tür. Los geht's.
Why not? Und da denke ich immer, an Riccardo Simonetti, der gesagt hat, denkt in solchen Momenten dran, dass ihr im Team eures Kindes spielt. Und wer weiß, ob dieses Kind mit diesen wilden Kreationen irgendwann auf irgendeinem Laufsteg steht und seine eigenen Kollektionen präsentiert oder was auch immer. Das muss es nicht sein. Ne? Dieser Olymp sozusagen muss ja gar nicht das Ziel sein am Ende. Ne? Aber zu erkennen, daran hat mein Kind Freude, daran hat es seinen sehr eigenen Blick, da lebt es sich aus, da empfindet es sich als wertvoll und ne, kann sich zum Ausdruck bringen.
Ja.
Wenn wir da uns darauf einlassen und wie gesagt, all das, was uns so an Klischeebildern so irgendwie vor der Nase hängt, zur Seite packen, dann glaube ich, kommen wir früher oder später an Dinge, die wertvoll sind für unser Kind und in denen es sich zu Hause fühlt, wohlfühlt, zum Ausdruck bringen kann. Das, glaube ich, bringt es dann mit sich.
Ich glaube, das ist tatsächlich schon so ein ganz wichtiger Schlüssel, den du da gesagt hast, das Kind wirklich sehen und genau hinschauen. Und ich habe auch das Gefühl, sobald das stattfindet, sobald eine wirkliche Connection da ist, ist das ja auch schon Wertschätzung. Also finde ich, allein das, sich die Zeit zu nehmen, genau hinzuschauen, zu sagen, hey, du bist mir wichtig, ich will dich verstehen, ich will dich kennenlernen, ich will gucken, was macht dir Spaß, worin bist du gut? Das ist ja schon diese 1-zu-1-Beschäftigung und diese Präsenz der Eltern. Ne? Ich meine, das ist ja für ein Kind auch wahnsinnig toll. Und da habe ich noch eine Anschlussfrage daran. Gibt es denn ein zu viel Bestärken, ein zu viel Loben? Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn mich jetzt jemand von außen betrachtet, der muss sich denken, ey, die Mutter hat auch nicht mal alle Tassen im Schrank, weil die auch die banalsten Dinge, yay, super, du hast es gerade so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich, High Five, genial. Ne, manchmal habe ich so das Gefühl, okay, verziehe ich meinen Sohn dadurch oder ist der dann später vielleicht überhaupt, ja, du hast es im Grunde schon gesagt, ne, wenn ich sage, ist der überhaupt kein negatives Feedback mehr gewöhnt, weil ich ihn ständig bejubel und halt einfach sein größter Fan bin, wird er dadurch später mal arrogant oder eingebildet? Kannst du das nochmal kurz für mich, kurz und knackig nochmal beantworten?
Also ich glaube, arrogant oder zu sagen, hey, ich bin ja wohl der Allercoolste oder die Allercoolste und ich glaube, die Gefahr, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, ist zumindest eher klein. Ich würde das einmal differenzieren. Ich glaube, zu viel Stärken gibt es in diesem Kontext nicht, weil einfach, wie schon gesagt, so viel in dieser anderen Waagschale liegt. Das würde ich jetzt mal pauschal so sagen. Mhm. Wichtig im neurodivergenten Kontext ist aber, dass es authentisch bleibt. Denn diese Kinder haben ich finde diese Beschreibung so schön, einen so krassen Bullshit-Detektor. Mhm. Und das erlebe ich als Lehrkraft, das erlebe ich als Mutter. Ne? Das ist, wenn wir da ankommen mit Supi, ne? Und das aber einfach in dem Moment nur das Gefühl haben, wir müssen das jetzt mal wieder ein bisschen bestärken. Wenn das auch nur den Hauch schief ist, wenn das auch nur den Hauch manipulativ in Anführungsstrichen sein könnte, weil wir vielleicht was bestärken wollen, was wir eigentlich gerne noch ein bisschen häufiger sehen wollen würden, vorbei. Sofort abblocken. Ich habe alle Reaktionen durch, von Beschimpfungen auf Ohren zu halten, auf lalalala, auf Wegrennen, auf, ne, also ich glaube, es geht nicht so sehr darum zu zählen, jetzt habe ich heute schon 5-mal positives Feedback gegeben, dabei lasse ich es mal nicht, dass das mein Kind jetzt irgendwie zu sehr abheben lässt. Ich glaube, das kann nicht passieren. Viel wichtiger ist, welche Art von Feedback gebe ich, worauf gebe ich das, wie gebe ich das, bin ich authentisch, kommt das spontan und aus dem Herzen, ist das in einer, ich sag mal, Sprache, die bei meinem Kind gut ankommt. Ich muss immer so schmunzeln, wenn es um diese, das mache ich ja selber auch, ich gebe schon auch mal Formulierungen an die Hand, ne? Und man muss aber echt immer aufpassen, man muss ganz doll aufpassen als Elternteil neurodivergenter Kinder, dass man das trotzdem dann in seine Sprache bringt. Mhm. Weil wenn ich dann, also das Kind merkt sofort, wenn ich irgendeinen Satz mir einfach nur so rausziehe irgendwo, weil ja, fand ich ganz nett, keine Chance. Ne? Also das merke ich so ganz, ganz doll.
Bullshit-Detektor ist genau das Wort. Ja, das ist ein richtig gutes Wort, das muss ich mir merken. Ja.
Das ist auch wirklich so, ne? Und deswegen glaube ich, zu viel geht nicht. Wie, ist die Frage.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum wie kann ich es am besten ausdrücken, zu dem Umfeld vielleicht. Also sagen wir so, wir sind jetzt als Eltern diesen sehr anstrengenden und kräftezehrenden Prozess gegangen, wirklich angekommen zu sein in, hey, wir haben unseren individuellen Weg gefunden, wir sind jetzt eine Einheit, wir wissen, gängige Konzepte gelten so für uns nicht, wir machen unser eigenes Ding, wir sind damit fein, so, wir sind eine Einheit. Und dann kommt die zweite Hürde, das ist das Außen und der Gegenwind von außen. Wenn man dann schief angeguckt wird und gerade, ich finde, es ist besonders verletzend, wenn das dann von engen Familienmitgliedern kommt oder von langjährigen guten Freundinnen, die dann euch anschauen und sagen, also bist du nicht der Meinung, dein Kind ist vielleicht gerade so, weil ihr ihm überhaupt keine Grenzen setzt oder der braucht jetzt einfach auch mal ein klares Nein, der muss mal klar eingenordet werden, der oder die. Und das ist sowas, wo ich dann denke, so, du hast es, das ist wirklich nicht einfach, ne? Dieses eigene Ding zu finden und das zu leben und wirklich auch das Gold in deinem Kind zu sehen. Und dann ist es so nach dem Motto, kommt gleich die nächste Klatsche. Was entgegnest du solchen Sprüchen? Wie gehst du damit um?
Ich glaube, das Allerwichtigste, hast du gerade im Grunde genommen schon gesagt, ist, man muss erstmal selber bei sich sein, bei seiner Familie sein, bei seinem Kind sein. Im besten Fall in guter Zusammenarbeit mit dem Partner, der Partnerin, egal in welcher Konstellation. Wenn man sich da zusammen irgendwie einig ist, dann ist man schon mal nicht mehr allein, sondern da sind zwei Menschen, die dann auf jeden Fall hinter dem stehen, wie das Familienleben, das neurodivergente Familienleben aussieht. Und das kann alles andere als selbstverständlich aussehen. Das sage ich ja auch immer, verabschiedet euch vom Selbstverständlichen. Und deswegen beklatschen wir ja auch wirklich banale Dinge manchmal. Und das ist, glaube ich, schon das Wichtige. In dem Moment, wo ich damit noch nicht sicher bin und jemand piekst da genau rein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich das ganz anders umwirft, als wenn ich innerlich sagen kann, ja, ist so, schade, dass du es nicht mitgehen kannst, schade, dass du es nicht so sehen kannst, schade, dass du mich da nicht unterstützt. Das darf auch kurz ein Schmerz sein, natürlich, ne? Das ist trotzdem nicht schön zu hören. Aber wenn ich da noch nicht bin, dann schmeißt mich das anders aus der Bahn. Also der wichtigste Schritt ist sicherlich, sich zu beginnen, mit Menschen zu umgeben, bei denen ich weiß, die unterstützen mich in jeder Lebenslage, die sind mit mir auf einer Wellenlänge, die sind offen für die Wege, die wir hier gehen, die begegnen uns zugewandt und aufgeschlossen. Und wenn ich diese Sicherheit aufgebaut habe, habe ich das Wichtigste in der Hand, würde ich sagen. Es kann mich einfach nicht mehr auf gleiche Weise umschmeißen, weil ich so sicher bin mit dem, was wir tun. Und ich finde, das ist auch ein Punkt einer neurodivergenten Elternschaft, die hat mich so, so stark gemacht und so sehr geerdet mit dem, was wir tun, weil ich genau weiß, was passiert, wenn wir es nicht so machen und wie krass es dann wird und was uns, ne, was wir dann für Herausforderungen haben, wenn wir unseren individuellen Weg nicht gehen. Und deswegen bin ich damit sehr stabil.
Ich muss gerade an euer gemeinsames, nicht gemeinsames Essen denken. Und genau, wo ich echt zum dachte, Beispiel. Das kenne ich so gut und das war auch für mich so schwierig, mir einzugestehen, okay, dann isst halt jeder wann und wie im Stehen, 10 Minuten vorher, 10 Minuten nachher.
Genau.
Ja, solche kleinen Dinge, ne? Musste ich, sorry.
Und da kann jetzt jemand kommen und sagen, naja, also meinst du nicht, dass das deinen Kindern irgendwie schadet, wenn ihr nicht zusammen esst? Weil gibt ja Studien, da steht drin, dass das gut ist. Und dann sage ich, ja, sind diese Studien denn auch für neurodivergente Familien untersucht worden? Also ist das da bewusst mit einbezogen worden, der Faktor? Das ist zum Beispiel eine Technik. Nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern natürlich einfach ganz ehrlich nachfragen. Wenn jemand sagt, na gut, wenn das jetzt hier das und das ist, dann hat mein Kind das ja auch.
Spannend.
Okay, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob dein Kind es wirklich haben könnte? Ne? Einfach fragen. Die Frage zurückstellen, wenn so ganz krasse Sachen kommen, wo du richtig merkst, das ist jetzt gar nicht darauf ausgelegt, dass da jemand doch irgendwie ein vertieftes Interesse dran hat, sondern einfach nur mal so wupp, schießen möchte, dann frage ich manchmal, die Technik habe ich gelernt an einer anderen Stelle und finde sie super. Entschuldigung, kannst du es nochmal wiederholen? Einfach so zu tun, als hätte ich es nicht verstanden, weil wenn Menschen gezwungen sind, so rausgebloppte Sätze zu wiederholen, die sie in dem Moment eigentlich auch nur mal, um irgendwie Stunk abzulassen, rausgehauen haben, dann bringt die das in eine ganz witzige Position. Wenn sie dann nämlich gezwungen sind, in vollem Bewusstsein, sage ich mal, und mit Überlegung diesen Satz nochmal zu wiederholen, fangen sie an zu straucheln. Ja. Und das ist einfach ja, eine Art von Selbstschutz, die man fahren kann. Was mir hilft, habe ich am Anfang schon gesagt, Wissen, Wissen, Wissen. Ja, also gut, ne, ADHS, wenn man da irgendwie mit so Medien, ne, die Kinder sitzen ja halt die ganze Zeit auf dem Bildschirm, ich glaube ja, es ist eher sowas. Dann kann man ganz fundiert antworten, nö, das ist an ein, zwei Stellen untersucht worden bereits und Medienkonsum kann nicht ADHS auslösen. Es kann nur für solche Symptome sorgen, muss man halt genau hinschauen. Wir haben hingeschaut, ist bei uns jetzt nicht so, wenn das zum Beispiel jetzt bei uns so der Fall wäre. Ne? Dann finde ich, mir gibt es eine wahnsinnige Sicherheit, einfach fundiert, sachlich antworten zu können. Und abschließend dazu, ich mache wahnsinnig gute Erfahrungen, damit proaktiv auf Menschen zuzugehen. Also eben nicht mehr zu verstecken, was hier vorliegen könnte oder das so hinter geschlossenen Türen, sondern ich gehe relativ offen, je nach Kontext natürlich, mit meiner Diagnose, mit den Diagnosen meiner Kinder um im privaten Raum, ne, wenn wir uns so in echt sehen. Genau. Und sag das dann ganz einfach, ganz offen und mach damit auch klar, ich bin hier nicht angreifbar. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe damit keine Zweifel, ich habe davor keine Angst. Ich finde das in Ordnung so. Und ich glaube, allein das, seitdem ich das mache, ist mir so ein Feedback viel, viel, viel seltener passiert als davor. Einfach, glaube ich, weil man schon ausstrahlt, so ist es. Und dann ist es mir viel eher passiert, dass Leute dann eher vorsichtig mal so interessehalber nachgefragt haben. Ja, ach, und ist das, also das würde mich jetzt mal interessieren, ist das denn nicht so und so und so? Und darauf kann man ja ganz anders reagieren als, ja gut, du bist halt auch echt früh wieder arbeiten gegangen, ne? Dass da irgendwas bei Kindern hängen bleibt, ist ja kein Wunder, ne? Also das ist mir seitdem so gut wie gar nicht mehr passiert. Mhm. Und von ganz kritischen Personen darf man sich auch einfach distanzieren.
Ja, nee, spannend. Das, ich glaube, man strahlt das ja dann auch irgendwann aus. Und ja, das ist auch, das ist, glaube ich, einfach ein Prozess. Und ihr habt ja jetzt auch schon ein bisschen ältere Kinder. Sagst du, wie alt dein ältestes Kind ist? Ist man so ein bisschen
10.
Okay, ja, genau. Nee, das lässt ja dann auch hoffen, dass man irgendwann dann in diesen State of Mind kommt, wo man sagt, ah, ne, jetzt bin ich hier gar nicht mehr angreifbar.
Elternschaft. Das vielleicht ein guter abschließender Satz. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber
ich hatte noch eine letzte Frage.
Ja, dann nehmen wir den trotzdem schon, weil er passt für diesen Part ganz gut. Elternschaft, und das ist fast egal, ob neurodivergent oder neurotypisch, hat vor allen Dingen mit der Arbeit an einem selbst zu tun, finde ich. Ne? Du musst dich selber stabilisieren, du musst selber lernen, dich zu regulieren, soweit das geht. Du musst so viele Dinge mit dir selbst aufmachen, eigene Ängste bearbeiten, die eigene Biografie nochmal aufrollen und da gucken, hey, die darf jetzt nicht zum Leitfaden meiner erzieherischen Wirksamkeit werden. Und da ist es eben auch ganz toll. Ich muss mich stabilisieren mit dieser ganzen Sache. Ne? Und das ist eine Aufgabe, das will ich gar nicht kleinreden. Aber seitdem ich damit so völlig fein bin und einfach, also bin ich so viel weniger angreifbar und vielleicht strahle ich das aus und kriege dementsprechend auch weniger Dinge. Das ist ganz viel Arbeit an einem selbst.
Und jetzt kommt noch meine letzte Schlussfrage. Nochmal zurück auf das Gold. Hast du vielleicht noch für uns so einen Moment, irgendwas, was dir in letzter Zeit passiert ist, vielleicht dir selbst, vielleicht deinen Kindern, deinen eigenen, deinen Schulkindern, wo du nochmal so einen richtigen Goldmoment hattest, also wo du gemerkt hast, so, das ist pures neurodivergentes Gold?
Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Wenn man die Augen offen hält, gibt es die fast. jeden Tag. Was ich an der Stelle mitgeben möchte, tatsächlich, ist nicht so eine Sache, weil das kann ja wirklich in Familien sehr unterschiedlich sein, was das Gold ist und wo Kinder so ihre Stärken haben. Aber ich saß mit einem meiner Kinder auf der Couch und wir haben Taylor Swift geguckt, dieses Konzert, was man online schauen kann. Also von ihrer riesigen Welttournee gibt es einen Konzertmitschnitt sozusagen. Und mein Kind guckte dahin, guckte sich das die ganze Zeit so an. Und irgendwann guckte es mich an und sagte, Mama, ich glaube, Taylor Swift hat ADHS. Und dann dachte ich, kommst du denn da drauf? Ich meinte, ja, ach, und wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Na, guck mal, die hat so viele Ideen mit ihren Outfits und solche Outfits gibt es ja auch eigentlich sonst gar nicht. Und so viele Lieder und so kreativ und die sagt ja auch ganz mutig Dinge, die nicht in Ordnung sind in der Welt. Da ging es darum, wir haben natürlich darum gesprochen, dass es in ihren Liedern um auch feministische Ansichten geht und so. Und wenn die so mutig und so kreativ ist, dann glaube ich, hat die ADHS.
Oh.
Und dann dachte ich, ne, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und dann dachte ich, okay, das kann dabei rauskommen, wenn man all diese kleinen Goldmomente nicht verstreichen lässt, sondern die sich anschaut, diese Haltung hat. Wahnsinnig, wahnsinnig langer Weg, ne? Möchte ich, wie gesagt, nicht absprechen. Aber wenn man das schafft, dann schaffen auch relativ junge Kinder zu sagen, das ist doch eigentlich was ziemlich Gutes, ne? Also dieses Kind hat in Taylor Swift eine neurodivergente Person gesehen aufgrund positiver Attribute, die sie dieser Person zuschreibt. Und ich sag's, wie es ist, ich zweifle wirklich auch oft an mir und denke, oh Gott, weiß ich nicht, oh, wie werden die das später mal finden, was ich jetzt da in der Situation fabriziert habe? Wie werden die später mal auf diese ganze Zeit gucken und auf mich als Mutter gucken? Da bin ich nicht immer unbedingt so, dass ich denke, da habe ich aber alles ganz, ganz toll gemacht. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
Da darfst du dir dann auch einfach mal auf die Schulter klopfen, Saskia.
Ja.
Deswegen
teile ich den Moment sehr gerne, weil das einfach zeigt, es ist möglich, dass Kinder zu solchen Dingen einen positiven Bezug aufbauen.
Superschön. Und ein ganz, ganz tolles Abschlusswort. Danke, Saskia, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Es hat mich wahnsinnig gefreut.
Ach, Leute. Ja, mein Herz ist voll. Ich hoffe, euch geht's genauso und ihr habt diese Folge auch als genauso empowernd und positiv und mutmachend empfunden wie ich. Am liebsten würde ich diese Folge raus in die Welt schreien und sie jedem als Sprachnachricht aufs eigene Handy packen. Das würde so viel verändern, wenn einfach ganz, ganz viele Menschen dieses Mindset zumindest einmal zu hören bekommen. Und ja, vielleicht findet ihr das auch so, dann teilt die Folge super, super gerne in euren sozialen Kanälen, auf Instagram, auf WhatsApp. Ihr könnt die Folge auch über Spotify ganz einfach per WhatsApp an Freunde oder Gruppen weiterleiten und da reinpacken. Das würde ich mich total freuen, weil es auch einfach eine so wichtige Message ist, die Saskia da raus in die Welt trägt. Yo, nächste Woche ist schon wieder Monatsende und dann gibt's den ersten Recap des Monats Januar. Da erzähle ich euch so ganz ehrlich und ungefiltert unsere Highlights und Lowpoints aus dem vergangenen Monat. Ich werde auf jeden Fall auch noch Weihnachten und Silvester mit reinnehmen und da könnt ihr euch, könnt ihr euch drauf freuen nächsten Sonntag. Gibt's einen ganz ehrlichen, echten Einblick in ja, die Momente, die mir einfach so im Gedächtnis geblieben sind. Was war im Januar eigentlich los bei uns? Was war zwischenmenschlich los? Was war ja vielleicht auch so an To-Dos los? Mein Gott, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, bin ich mal gespannt, ob eine Stunde reicht. Ich freue mich total, wenn ihr nächsten Sonntag wieder reinschaltet und zuhört bei Hi Baby und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.